Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn heute eine Kollegin begrüßen wollen, die die Leipziger Redaktion der Zeit leitet. Die ich deshalb sehr schätze, weil sie immer wieder gleichermaßen nüchtern wie scharfsinnig erklärt, was es mit der Kraft auf sich hat, die sich anschickt, die politische Landschaft in den kommenden Jahren möglicherweise dramatisch zu verändern. Die AfD, sagt sie, ist immer dann zur Stelle, wenn andere Parteien strategisch unsicher oder gar planlos werden. Was verändert sich da gerade? Sie sagt, es ist interessant, anders als noch vor ein paar Jahren ist es vielen heute völlig egal, ob man sie als Rechte beschimpft. Wir haben das auch als Medien so oft gemacht, dass es seine Kraft verloren hat. Und auch mit dem Klischee der AfD als Ostpartei kann sie wenig anfangen. Für uns als ostdeutsche Journalisten, sagt sie, ist es nichts Neues, dass Probleme, die sich im Osten zeigen, wenig später auch im Westen auftauchen. Herzlich willkommen, Anne Hedig. Ich freue mich sehr. Ja, und wir wollen diesen Mann fragen, wo steht diese immer stärker werdende politische Kraft dieser Spieler eigentlich mit Blick auf die neuen großen Krisen? Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten. Das wollen wir einen der bekanntesten Historiker dieses Landes fragen, der sein Wissen nicht nur aus Büchern hat, sondern der dabei war, als Geschichte auch geschrieben wurde. Hat beim letzten Mal sehr eindrucksvoll davon erzählt, dass sein Wehrdienst in der israelischen Armee genau in dem Moment begann, als der Sechstagekrieg damals zu Ende ging. Und er war einer der ersten Besatzungssoldaten im Westjordanland, der sagt, die AfD ist eindeutig eine anti-amerikanische und pro-russische Partei. Was könnte das für die Zukunft bedeuten? Herzlich willkommen, Michael Wolfson. Freue mich sehr. Und ein weiteres Gedankenspiel, was könnte es für die Zukunft bedeuten, das wollen wir diesen Mann fragen, wenn sich diese Partei anschicken würde, nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland auch die maßgeblichen ökonomischen Linien mitzudefinieren. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes, der sagt, es ist möglicherweise nicht jedem klar, aber ausgerechnet die Menschen, die die AfD unterstützen, würden am stärksten unter der Wirtschaftspolitik der AfD leiden, und zwar in Bezug auf fast jeden Bereich. Woran genau denkt er dabei? Fragen an Marcel Fratscher. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und natürlich wollen wir zu guter Letzt diesen Mann fragen, ob er all das genauso sieht oder möglicherweise ganz anders. Den Chef der Alternative für Deutschland. Wie steht er zu Russland und damit zur Ukraine? Wie steht er zu Israel und damit zur deutschen Staatsräson? Wen hat er im Hinterkopf, wenn er sagt, wir sagen Nein zu Wirtschaftskrieg und Sanktionen? Was, wenn er sagt, wir haben in Deutschland de facto eine Ein-Kind-Politik? Und zu guter Letzt, wie weit sind die Ermittlungen nach dem Angriff auf ihn während einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt, glaube ich, war es. Ein Angriff, von dem er sagt, insgesamt ist das eindeutig als Anschlag auf mich zu werten. Herzlich willkommen, Tino Kupala. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Bin sehr gespannt auf diesen Austausch. Allein mit Blick auf die Besetzung, Herr Kupala, ich muss Sie etwas vielleicht unkonventionell gleich zu Beginn fragen. Wie neidisch sind Sie eigentlich, dass Alice Weidel dieses Sterncover bekommen hat und nicht Sie?
Wissen Sie, mein Ego hält das absolut aus. Ich habe meinen Platz in dieser Partei. Wir sind beide Vorsitzende und es kann ja dann meistens nur einer auf ein Cover.
Ja, also von daher, hätten ja auch Sie sein können.
Naja, gut, mit der Botschaft darunter muss man sich ja fragen, was dieses ganze Cover eigentlich soll.
Aber darum geht es ja nicht. Aber erstmal ist
ja,
man.
Doch,
ist
das Cover kann man schon so deuten.
Nee, aber erstmal ist man ja relevant, ne, wenn man da vorne drauf ist, auf der Titelseite
nochmal,
des Sterns.
Also wie gesagt, mein Ego hält das locker aus.
Mhm. Aber Sie sind doch gleichberechtigt, Sie beide, oder nicht?
Absolut.
In der Partei?
Absolut.
Und warum nehmen Sie dann Frau Weidel auf das Cover?
Ich gebe den Frauen immer gerne den Vortritt.
Mhm. Wann klären Sie eigentlich, wer bei Ihnen der Kanzlerkandidat wird in der Partei?
Das klären wir, wenn der Tag rein ist, wenn es auch darüber zu sprechen gibt. Wir haben jetzt erstmal Europawahl, dann haben wir wichtige Landtagswahl nächstes Jahr, über die wir ja, denke ich, heute auch noch reden werden. Ja. Also über die nächste Bundestagswahl reden wir dann wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres, es sei denn, dass diese Ampelkoalition sich endlich aus dem Amt begibt.
Aber Sie sagten gerade, wir klären das dann. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass Sie einen Kanzlerkandidaten stellen werden?
Ich gehe nach den aktuellen Umfrageergebnissen, wo wir ja deutlich vor der aktuellen Kanzlerpartei stehen, davon aus, dass wir einen Kanzlerkandidat stellen sollten. Und vor allen Dingen, ich denke, das erwarten auch die Wähler.
Das ist interessant.
Also, warum?
Wie hören Sie das, Frau Hennig?
Also anstelle der AfD würde ich auch einen Kanzlerkandidaten stellen. Sie steht bei 20% in den Umfragen, sie ist zweitstärkste Kraft. Und sie weiß natürlich auch, dass das eine neue Berichterstattung provozieren würde. Wir würden uns wieder mit der AfD auseinandersetzen.
Ja, deswegen ja auch so ein Cover, ne?
Ja.
Also das zeigt, dass man dann plötzlich als politische Kraft relevant ist. Würden Sie es machen? Wenn die Partei es möchte, dass Sie es machen, und wenn Björn Höcke das möchte, würden Sie es machen?
Wieso Björn Höcke?
Ist der nicht wichtig?
Nein, aber das hat bei uns die gesamte Partei zu entscheiden. Deshalb entscheidet bei uns am Ende ein Parteitag. Bei uns wird das nicht ausgekungelt, wie es vielleicht in anderen Parteien ist. Da sind wir noch ein bisschen anders.
Sie könnten letztlich Kanzlerkandidat gegen den Willen von Björn Höcke werden? Niemals.
Wo wollen Sie das wissen?
Ich frage Sie.
Nochmal, das entscheidet bei uns die Partei. Mhm. Und dazu haben wir Gremien, wir haben Landesvorstände, die sich zusammensetzen, und einen Bundesvorstand. Danach wird die Partei abgefragt. Vielleicht machen wir auch wieder eine Mitgliederbefragung, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Das kam auch sehr gut
über an. Über den Kanzlerkandidaten?
Über die Spitzenkandidaten haben wir das letzte Mal gemacht.
Ja.
Vielleicht auch über den Kanzlerkandidaten. Warum nicht?
Mhm. Und wie würden Sie es dann machen? Würden Sie es machen wie die Grünen? Würden Sie immer der Frau den Vorzug lassen?
Ich weiß nicht, ob die Grünen das immer so machen würden.
Na, letztes Mal.
Ja, das nächste Mal machen sie es wahrscheinlich anders. Wie gesagt, wir orientieren uns an unserer Basis. Die ist für uns immer wichtig.
Ja.
Wir haben einen starken Mitgliederzuwachs aktuell. Also es werden wahrscheinlich dann über 40.000 Mitglieder auch abstimmen dürfen. Und darauf freue ich mich.
Aber Sie würden Frau Weidel den Vorzug lassen? Sie?
Nochmal, das ist jetzt nicht das Thema, über das ich reden
will.
Wollen das jetzt herauslocken. Aber wir sind in einem Findungsprozess bei weitem noch nicht so weit. Bei weitem noch nicht.
Aber es gibt diesen Findungsprozess.
Es gibt immer Findungsprozesse. Auch Personaldebatten, aber das machen wir ja mittlerweile intern. Und auch das gutieren ja die Wähler.
Und wer wäre der bessere Kandidat von Ihnen beiden?
Ich denke, es wären beide sehr gut.
Was ist gut an Frau Weidel? Was könnte die besser als
Sie? Ja, ich denke, Frau Weidel ist natürlich als Frau sehr markant, hat eine sehr gute wirtschaftspolitische Ausbildung genossen und repräsentiert die Partei mit mir zusammen. Und das ist ja eigentlich auch das Gute, dass Ost und West, Frau und Mann, eigentlich das erfolgreichste politische Duo, was wir aktuell in Deutschland haben. Schade, dass es nicht zwei Kanzlerkandidaten geben kann.
Ist wie bei den Grünen. Alles wie bei den Grünen bei Ihnen. Merken Sie. Sie sind eigentlich eine wahnsinnig progressive Kraft.
Doch, es gibt einen großen Unterschied zu den Grünen, vor allen Dingen auch zu
den Führungsduo.
Nee, zu dem Führungsduo der Partei an sich selbst.
Sie haben das bei den Grünen abgeguckt?
Nein, wir haben uns eines nicht abgeguckt. Das Führungsduo der AfD hat einen Berufs- und einen Schulabschluss, beziehungsweise auch einen Studienabschluss. Das haben die Grünen beiden Vorsitzenden eben nicht. Das ist ein großer Unterschied.
Doch.
Frau Lang hat nichts und Herr
bei den grünen Vorsitzenden.
Richtig, das habe ich ja gesagt.
Kanzlerkandidaten.
Nein, ich habe jetzt die Vorsitzenden.
Spitzenkandidaten.
Ich habe ja von den Vorsitzenden gesprochen. Beide grünen Vorsitzenden haben weder einen Berufsabschluss noch einen Studienabschluss.
Ist egal. Grün jetzt nicht wichtig.
Das sollte nicht egal sein.
Nein, ich meine jetzt heute Abend jetzt bei uns hier.
Gut, jetzt beenden Sie die Grünen.
Bitte?
Jetzt beenden Sie die Grünen.
Nein, das entscheide ja ich hier. Wie ist Ihr Verhältnis zu Frau Weidel eigentlich?
Ich denke, wir haben ein sehr gutes partnerschaftliches, auch sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir telefonieren regelmäßig, tauschen uns aus. Also man sieht es ja auch, es ist ein Führungsduo, was funktioniert und was auch harmoniert. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn man eine
Doppelspitze... sagen Sie?
Absolut.
Also ich höre aus Ihrer Partei, dass Sie sich hassen. Und ich wollte Sie gerne fragen, ob das stört in der Zusammenarbeit oder ob das hilft.
Ich hasse keine Menschen und Frau Weidel schon überhaupt nicht. Also
Sie können sich nicht leiden.
Nein, das ist absoluter Unsinn. Also wer Sie da informiert, der hat Sie falsch informiert.
Absolut. Also Sie können sich richtig gut leiden.
Wir können uns richtig gut leiden. Also, das habe ich zum ersten Mal heute gehört. Absolut das erste Mal.
Frau Hennig, was hören Sie da? Guck mal, interessanter Gesichtsausdruck.
Ja, das werde ich jetzt auch werden wissen.
Also die AfD ist schon eine Partei, die sozusagen die Abneigung, die sie auch manchmal anderen gegenüberbringt, die sie nach außen bestimmten Bevölkerungsgruppen entgegenbringt, schon auch nach innen hat. Also eine Partei, die wahnsinnig viel streitet, die wahnsinnig viel miteinander kämpft und bei der Parteivorsitzende immer davon auch vielleicht damit rechnen müssen, dass sie es irgendwann nicht mehr sind, weil Björn Höcke, der in der AfD wirklich sehr mächtig ist, mit darüber entscheidet, wer ist der Vorsitzende und wer nicht.
Also keiner kommt an Höcke vorbei?
Nein.
Auch nicht, wenn es um die Frage des Kanzlerkandidaten oder der Kanzlerkandidatin geht?
Das weiß ich nicht, weil das noch nicht geklärt ist, aber er ist eine machtvolle Stimme in der AfD und das würden Sie ja wahrscheinlich auch nicht bestreiten, oder Herr Krupalla?
Ich denke, es sind bei uns alle Landesvorsitzenden auch gleichberechtigt. Mhm. Natürlich sind das kraftvolle Mitstreiter, wie es in anderen Parteien ja ebenso ist, wie bei der CDU ist Herr Wüst.
Also Björn Höcke ist ein Landesvorsitzender wie jeder andere für Sie?
Absolut.
Hat es keine herausgehobene Stellung?
Er hat natürlich eine herausgehobene Stellung, dass er in Thüringen sehr gute Umfrageergebnisse hat und wahrscheinlich die nächste Landtagswahl in Thüringen gewinnen wird.
Mhm. Mhm.
Ich frage deswegen nach Ihrem Verhältnis, weil der zweite Teil der Information so geht, Sie machen die ganze Arbeit und Frau Weidel eher weniger.
Auch da gibt es bei uns eine Arbeitsaufteilung, das würde ich so nicht unterschreiben. Man sieht, und das sehe ich jetzt, ich bin jetzt, komme nächstes Jahr ins fünfte Jahr als Parteivorsitzender. Ja. Und auch das muss man ja in der AfD erstmal schaffen.
Ich wollte gerade sagen, weil Sie, also, Sie sind doch ein richtiger Intrigantenstaatler eigentlich.
Das ist in jeder Partei so. Wissen Sie, ich höre aus anderen Parteien.
Aber Sie sind es, ja?
Das ist Freund, Feind, Parteifreund. Das ist auch in der AfD so. Natürlich ist das so. Da braucht man da gar nicht rumdiskutieren. Aber es ist in anderen Parteien nicht anders.
Deswegen meine ich, ist das nicht unfair? Sie arbeiten so viel und Frau Weidel ist auf dem Sterncover. Das ist doch mies.
Nein, ist es nicht. Ich komme damit super klar. Sie sehen es doch. Also mich macht das überhaupt nicht.
Aber Sie arbeiten mehr als Sie.
Wie will man das bewerten und beurteilen? Das lasse ich andere entscheiden. Nein.
Klang gerade so.
Nein, wir haben eine gute Aufgabenteilung. Und in dieser Partei, aktuell brauchen wir auch noch zwei Parteivorsitzenden. Weil alleine würde ich das nicht schaffen und Sie auch nicht.
Die NZZ hat mal einen Fürsprecher, ihren Fürsprecher, so zitiert. Interessant. Der ist nah bei den Leuten, der weiß, was ein Liter Milch kostet. Wissen Sie das?
Um Euro rum?
Ich frage deswegen, weil Frau Weidel, auch da wieder Arbeitsteilung, hat sich zuletzt in Cannes mit einem Milchmilliardär getroffen.
Ja und?
Worum ging es da?
Vielleicht um Milch.
Sprechen Sie nicht darüber?
Doch, natürlich sprechen wir darüber. Was ist so unüblich, sich mit einem Firmenchef zu treffen? Mache ich auch.
Ja, nee, Theo Müller ist jetzt nicht irgendjemand, ne?
Ja, ich treffe mich auch mit Leuten, die nicht irgendjemand sind.
Herr Müller hat hinterher gesagt, Theo Müller habe bei Frau Weidel nicht den geringsten Anhaltspunkt gefunden, der auf eine NS-Ideologie schließen lasse. Ja. Das wäre für ihn ein absolutes No-Go.
Ja.
Würden Sie das so bestätigen?
Ja, das würde beim Herr Müller auch bei mir nicht feststellen.
Und nee, Sie auch bei Frau Weidel, meine ich jetzt?
Ja, absolut.
Nichts Rassistisches, nichts Völkisches, nichts?
Nein.
Herr Wolfson, Sie haben sie auch mal getroffen, ne?
Wen?
Frau Weidel?
Nein.
Sie haben sie nie getroffen?
Nein, sie wollten mit mir sprechen und
verschiedene
andere AfD-Leute, aber das würde ja so aussehen, als ob ich als Legitimator benutzt würde. Ich rede mit jedem und natürlich auch mit Ihnen heute, das ist selbstverständlich, aber gibt dann auch ein völlig falsches Bild, als ob ich bereit wäre, diese Partei zu legitimieren. Sie ist legal, sie ist zugelassen zu Wahlen und die freie Meinungsäußerung gilt selbstverständlich. Aber wenn ich mir die Entwicklung der AfD anschaue, von der Frühphase bis heute, dann ist ganz eindeutig, dass der Rechtsstrahl, und zwar weit über das demokratisch rechte Akzeptable, für mich jedenfalls, die AfD in diese Entwicklung gegangen ist. Die war zunächst einmal eine konservativ-liberale Partei gegen den Euro. Das entsprach auch nicht meiner Linie, aber sie war auch teilweise eine Professorenpartei. Einige Kollegen haben so andere Positionen. Das ist ja längst Vergangenheit. Und die, sagen wir mal, Vulgarisierung auch der politischen Sprache, auch diese zunehmende öffentliche Identifizierung und Verharmlosung von Diktatoren, ob das Herr Putin ist oder Herr Erdogan oder Sie in Ihren Äußerungen über den Iran, da kann ich einfach nicht mit.
Frau Hennig, wie haben Sie das beobachtet als jemand, der sehr lange schon Berichterstattung macht über die AfD? Sie sagen, wenn ich das so sinngemäß richtig im Kopf habe, je radikaler es wurde, desto akzeptierter war diese Partei plötzlich.
Ja, also das ist ja eine Entwicklung, die wirklich nicht so leicht zu erklären ist. Wir sehen eine fortschreitende Radikalisierung dieser Partei. Wir sehen, dass sie vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird. Wir sehen, dass der Landesverband Thüringen und der Landesverband Sachsen-Anhalt inzwischen als gesichert rechtsextrem gilt. Wir sehen auch, dass sich die moderateren Figuren in der AfD, die ich ja auch noch kenne, mit denen wir am Anfang häufig zu tun hatten nach 2013, dass viele von denen nicht mehr da sind und diejenigen, die die Partei jetzt prägen, eben eher radikale Figuren sind. Das heißt nicht, dass in der AfD jeder Kommunalpolitiker, jeder Vertreter dieser Partei, dass ich jeden von denen als radikal oder rechtsextrem bezeichnen würde. Aber diese Strömung hat sich doch durchgesetzt und es ist auch, weil Herr Chrupalla vorhin sagte, also an ihm sei nichts radikal und an Frau Weidel auch nicht. Sie sind ja die Parteiführung und Sie akzeptieren sozusagen die Linie, die auch andere Vertreter Ihrer Partei prägen. Und weil der Name Björn Höcke schon gefallen ist, Sie haben recht, er steht in Thüringen mit der AfD sehr gut da. Wir hatten kürzlich in der Zeit eine ganze Seite voll mit Zitaten von Björn Höcke, aus denen klar wurde, er bedient sich der Sprache, die früher die Nazis benutzt haben.
Beispiel?
Also, er redet beispielsweise davon, dass Parteien entartet seien. Er benutzt die Formulierung alles für Deutschland. Er sagt, dass bestimmte Politiker Volksverderber seien. Ich glaube, das ist eine Formulierung, die Adolf Hitler entliehen ist. Kein Mensch spricht so. Also ich weiß nicht, ob Sie jemanden kennen, der jemals die Formulierung alles für Deutschland benutzt hat oder irgendetwas sei entartet.
Da gibt's aber einige.
Das macht man nicht. Und daran sieht man, das wird in der AfD auch geduldet. Es gab ja früher mal eine Bewegung noch unter Frauke Petry, Björn Höcke aus der Partei zu werfen. Es gab da ein richtiges Verfahren. Sie werden sich erinnern, Herr Chrupalla. Davon ist heute keine Rede mehr. Also die fortschreitende Radikalisierung der AfD ist vielfach dokumentiert, aber sie ändert eben nichts daran. Und das ist die andere Seite der Medaille, über die wir uns heute ja sicher auch unterhalten werden, dass diese Partei zunehmend attraktiver wird, ja? Und dass sie inzwischen von 20% der Deutschen gewählt würde. Und dass der Anteil derer, die früher oder die
mit
sagen...
Blick auf Sachsen, Thüringen und so weiter, aber nochmal ganz andere Zahlen, ne?
Genau, also die neueste Umfrage für Ostdeutschland, für den gesamten ostdeutschen Raum, sagt dieser Partei 32% zu für Ostdeutschland. In Sachsen sind wir bei 34% oder 35% in den Umfragen, in Thüringen bei 34% und in Brandenburg bei 27%, jeweils stärkste Kraft. Also die Zahl derer, die sagen, sie könnten sich unter keinen Umständen vorstellen, diese Partei zu wählen, die wird geringer. Also das wird auch abgefragt, die wird kleiner. Und mit dieser Diskrepanz müssen wir uns natürlich beschäftigen.
Und Sie sagen, wenn man früher, noch vor 10 Jahren, wenn man jemandem vorgeworfen hat, du redest oder du bist ein Rechter, dann gab es einen Reflex, der sagte, bitte, wie kommst du darauf? Sie sagen, das ist mittlerweile so oft so inflationär gebraucht worden, dass es nicht mehr verfängt. Das hat dann Kraft verloren.
Ich beobachte das oft, ja, auch auf Demonstrationen fallen jetzt so Sprüche wie, wird der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem? Das ist das, was ich häufiger höre, das werden Sie auch schon mal gehört haben, Herr Chrupalla. Und ich glaube, das hat eben etwas damit zu tun, es hat nicht damit zu tun, es lässt sich nicht ausschließlich damit erklären, dass alle AfD-Wähler rechtsextrem wären. Auch dazu gibt es Studien. Wir kennen die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die hat ermittelt, wie hoch der Anteil der AfD-Anhänger ist, die ein gesichert rechtsextremes Weltbild haben. Das liegt dieser Studie zufolge bei 24%. Relativ hoher Anteil, höher als in den anderen Parteien. Aber trotzdem, in Anführungsstrichen, nur 24%. Das heißt, die anderen 3/4 haben kein rechtsextremes Weltbild und wählen diese Partei trotzdem, von der sie wissen, dass sie bisweilen so radikal auftritt. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, was der inhaltliche Kern ist. Also warum diese Partei eine so große Attraktivität ausstrahlt, dass so viele Menschen sich vorstellen können, sie zu wählen.
Und wie geht die Antwort darauf?
Ich finde, diese Antwort ist inzwischen relativ offensichtlich. Da darf man aber nicht nur auf Deutschland gucken. Rechtspopulisten sind weltweit relativ stark. Europa als Kontinent rückt immer weiter nach rechts. Alle Rechtspopulisten haben eine ähnliche Ideologie oder einen ähnlichen Kern. Sie leben von der Idee, den Nationalstaat stärker abzuschotten, den Nationalstaat zu stärken. Ja? Make America great again. Deutschland zuerst. Es ist immer die gleiche Idee.
In den Niederlanden jetzt auch gerade, ne?
Richtig. Es ist immer die Idee, wir hier drin kümmern uns um uns und die Welt bleibt draußen. Das sind auch, wenn man sich die 3 großen Themen anguckt, die die AfD stark gemacht haben, dann findet man immer wieder das Motiv. Das war ursprünglich die Euro-Krise, auch da die Idee, wir schotten uns finanzpolitisch ab. Dann die Krise mit der Zuwanderung 2015, da die Idee, wir schotten uns gegen Zuwanderung ab. Und das neueste politische Thema, was die AfD hat und was sie stark machen wird, ist sozusagen der Widerstand gegen eine Klimapolitik, von der man glaubt, dass man damit sowieso nichts ausrichten kann, wenn sie auf Deutschland begrenzt ist. Und wenn man die AfD politisch schlagen will, dann muss man an diesen Kern ran, weil es hier nicht um Kleinigkeiten geht. Es geht nicht nur um Gefühle, es geht nicht nur um Protest, es geht auch nicht ums Gendern, obwohl wir so oft über das Gendern reden. Ja, ein völliges, abwegiges, auch langweiliges Thema im Grunde. Sondern es geht um die globale politische Entwicklung, die eigentlich, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, ja, aber die eigentlich 1945 begonnen hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Nationalstaaten gesagt, wir wollen uns stärker vernetzen. Die UN wurden gegründet, die NATO wurde gegründet, die Europäische Union wurde gegründet. Alles mit dem Ziel, mit hehren Zielen, den Wohlstand zu mehren und Kriege unwahrscheinlicher zu machen. 80 Jahre lang gibt es diese Politik jetzt und wir kommen an einen Punkt, an dem ein relevanter Teil der Bevölkerung sagt, stopp, wir verstehen das nicht mehr und wir wollen es so auch nicht mehr. Sondern wir wollen uns stärker auf den Nationalstaat besinnen. Wir verstehen diese politische Globalisierung nicht und wir glauben nicht, dass sie uns gut tut. Mhm. Und wenn man das verstanden hat, dann muss man sich, glaube ich, um dieses Anliegen kümmern, dann muss man es irgendwie adressieren. Und das ist die politische Aufgabe. Und dann nützt es nichts, nur darauf zu verweisen, dass die AfD rechtsextrem ist.
Sie ist es ein Teil. Da muss ich als Historiker ein bisschen widersprechen. Die EU und die NATO wurden nicht gegründet, um eine größere Verflechtung zwischen den Staaten zu erreichen. Das ist sehr schön, wenn es so gewesen wäre. Es war in erster Linie während des Kalten Krieges die Zusammenfügung westlicher Staaten. Also das gilt natürlich für die NATO und gilt für die Europäische Union. Und die Gründung der UNO ist sozusagen der Ausläufer der Partnerschaft zwischen den westlichen Staaten und der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg gegen Adolf Hitler gewesen. Und in dem Augenblick, wo der Kalte Krieg begann, ist auch die UNO im Grunde genommen intern zerrissen gewesen. Also insofern ist dieser gute Gedanke, der sehr schön ist, ich bin sehr dafür, nur das ist ein bisschen überzuckert. Und weil diese Überzuckerung jetzt funktional nicht mehr notwendig ist, es gibt keinen Kalten Krieg. Manche finden ja auch nicht zuletzt ihre Partei, Herrn Putin, vorzeigbar und als einen möglichen Partner. Also daher werden auch die traditionellen Zusammenschlüsse in Frage gestellt und diese Zusammenschlüsse funktionieren wie eben vieles nicht. Das ist, wenn man arbeitet, macht man auch Fehler, das ist klar, aber immerhin das, was erreicht worden ist, ist so gut wie noch nie, trotz aller Defizite. Und die Unzufriedenheit kann man dann ausnutzen und das macht Ihre Partei. Im Grunde genommen, die könnte auch sagen, ein anderes Thema, wir sind unzufrieden und daher kommen die Wähler.
Ist schon klar. Ich würde gerne noch mal in den Punkt, wobei anders. Ich frage erst Marcel Fratscher, die EU. Sie sagten gerade, die EU ist sozusagen aus dieser politischen Absicht heraus gegründet worden. Die EU war ja zunächst mal einfach nur ein Wirtschaftsbündnis, ne? Das heißt, auch da gab es eigentlich, wenn Sie sagen, da ist ein bisschen überzuckert, ich würde das jetzt sozusagen, wir wollen es noch ein bisschen präzisieren. Das war erstmal ein Zweckbündnis, wenn man so will, gegründet von den Verliererstaaten des Zweiten Weltkriegs.
Mit Frankreich, es war zuerst eine Montanunion, sogar sehr begrenzt auf einen Bereich, also Industrie, Bergbau. Das ist dann gewachsen, dann hat man Wirtschaftspolitik koordiniert, dann gab es den Binnenmarkt ab der 90er Jahre, gemeinsamen Euro. Es war schrittweise, es hat immer eine sehr starke ökonomische Komponente gehabt, dass man eben über diesen ökonomischen Weg auch politisch zueinander findet, die Vorteile betont und es ist, man muss es so ehrlich sagen, wahrscheinlich hat Deutschland wirtschaftlich davon mit am stärksten profitiert. Es gibt kein Land der Welt, das so stark von der Globalisierung, was Sie beschreiben haben, globalen Grenzen und eben auch vom integrierten Europa abhängt. Das ist die Grundlage unseres Wirtschaftsmodells. Die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte. 60% der Exporte gehen nach Europa. Also ohne diese Offenheit, ohne die europäische Integration, ohne die Globalisierung hätten wir diesen Wohlstand, den wir heute haben, nicht. Und wenn man heute eben sagt, wir wollen die Grenzen wieder schließen, Nationalismus, wir wollen Europa schwächen, dann zerstört man letztlich das Wirtschaftsmodell, auf deren Grundlage dieser Wohlstand, den wir heute haben, steht. Damit zerstört man dieses Wirtschaftsmodell.
Und ist das ein Wirtschaftsmodell? Wir wollen das jetzt mal ein bisschen abklopfen und auch verstehen, Herr Gopala, wo Sie stehen. Was ist das AfD-Wirtschaftsmodell? Würden Sie das unterschreiben? Ist dieses Europa ohne Grenzen, dieses Europa und speziell dieses Deutschland, das von offenen Grenzen so sehr lebt, ist das auch Ihr Europa?
Naja, nun kam ja jetzt vieles hinein, was ja einfach auch der Programmatik unserer Partei nicht stimmt, Herr Fratsche. Das muss man ja einfach mal so sagen. Wenn Sie sagen, wir wollen die Grenzen schließen. Nein, wir wollen die Grenzen nicht schließen, wir wollen die Grenzen kontrollieren. Das ist ein großer Unterschied.
Sie wollen Europa
und natürlich,
abbauen,
lassen Sie mich ausreden. Und natürlich wollen wir Freihandel. Und das hat die EU groß gemacht, da haben Sie vollkommen recht. Auch das wollen wir in Zukunft, dass der Freihandel weiter funktioniert, so wie es eigentlich die Grundidee dieser EU war. Ja,
deswegen sagte ich das gerade.
Ja, aber diese EU, wie sie jetzt aktuell fungiert, funktioniert so nicht mehr.
Und das sehen wir überall. Wollen Sie die EU behalten oder wollen Sie die abschaffen?
Wir wollen ein Europa der souveränen Länder, die natürlich auf der wirtschaftlichen Basis, wie früher auch, wie es vor dieser EU war, zusammengearbeitet hat. Auch das wollen wir in Zukunft.
Die EWG.
Die EWG, genauso ist es.
Transfer. Aber Sie wollen keine EU mehr.
Diese EU, wie sie aktuell existiert, und wir sehen es ja aktuell, wird ja in Zukunft auch so nicht weiter existieren können. Noch dazu mit dem Austritt Großbritanniens. Das war ja übrigens auch ein Grund, warum Großbritannien diese EU verlassen hat. Da hat man sich nachher dann noch gesagt, wo Großbritannien die EU verlassen hat, ja, wir müssen jetzt Konsequenzen ziehen, wir müssen reformieren diese EU. Was ist passiert? Nix. Wer zahlt den Ausgleich Großbritanniens? Deutschland. Also wir machen so, als wenn nichts...
Das ist alles falsch.
Wir machen so, als wenn nichts passiert wäre. Und wenn man sich europäische Verträge anschaut, von Maastricht angefangen, die nicht eingehalten werden, die überhaupt niemand mehr interessieren, von den Schengen-Abkommen, die niemand mehr interessieren, von den Schuldenbremsen, von der Neuverschuldung, alles Dinge, wo die EU das überhaupt nicht mehr haushalterisch...
Stimmt doch gar nicht.
Natürlich stimmt das. Wir sehen es doch aktuell, dass das nicht mehr funktioniert und dass Deutschland auch nicht mehr in Zukunft wirtschaftlich in der Lage sein wird, diese Beiträge zu bezahlen, Herr Fratscher.
Also tut mir leid, da muss ich reingrätschen. Also,
könnt ihr,
da
ja,
wirklich ein ganz grundlegendes Missverständnis,
deswegen reden, sitzen wir hier,
wie Europa
dass man gerne
funktioniert.
Verstehen würde.
Also, Europa funktioniert. Ist deutlich mehr als Freihandel von Gütern und Dienstleistungen. Das ist viel zu eng gefasst. Ohne einen Binnenmarkt, und dazu gehört auch Regulierung, dazu gehört Kapitalmarkt, das Kapital, das Unternehmen über die Grenzen hinweg investieren können, ist für deutsche Unternehmen überlebensnotwendig.
Und auch
der Euro, na, Sie haben es eben verkürzt. Das gehört zu der EU heute dazu. Und das wäre ohne den Wohlstand, den wir heute in Deutschland haben, wäre das nicht möglich. Also Europa ist nicht nur Freihandel, sondern sehr viel mehr. Und der wichtigste Errungenschaft ist der Binnenmarkt. Und dazu gehört übrigens auch die Freizügigkeit für Menschen über die Grenzen hinaus sich zu bewegen. Deutschland hätte den Wirtschaftsboom der 2010er Jahre ohne die Freizügigkeit der Menschen in Europa nicht geschafft.
Will doch niemand
wir profitieren.
Abschaffen. Das wollen auch wir nicht abschaffen.
Aber das gehört zu Europa zu. Doch, das wollen
Nein,
Sie abschaffen. Wollen
wir nicht.
Sie wollen die
Wo
Europäische,
steht das, Herr Fratscher?
Sie wollen die Europäische
Wo steht das,
Union.
Dass wir das abschaffen? Nein.
Das haben Sie, behaupten Sie. Sie wollen auch gegen den Euro. Auch das ist ein Riesengewinn.
Nochmal, Sie können doch nicht behaupten, dass wir das abschaffen wollen. Es steht weder in irgendeinem
Programm. Behaupten Sie ständig.
Nein, das behaupte ich nicht.
Aber Sie, ich habe Sie eben so verstanden. Sie haben gerade gesagt, die EU wollen wir so
dieses
nicht
Konstrukt,
haben.
Dieser genau. EU.
Ja,
das
so
heißt nicht,
mehr
dass es Freihandel und Binnenmarkt nicht weitergeben kann. Warum soll es das nicht weitergeben? Haben wir doch mit anderen Ländern außerhalb der EU
Sie
auch.
Sie können das doch, haben wir nicht.
Natürlich.
Nein,
haben wir Freihandelsabkommen mit anderen Ländern.
Aber doch nicht Freizügigkeit von Menschen und von Kapital.
Nochmal, auch die Freizügigkeit
das,
kann man sehr wohl gesandert auf Europa natürlich aushandeln. Das ist doch, das funktioniert
aber
jetzt.
Aber das haben wir nicht.
Also ja, nochmal, was wir aktuell wollen, und das ist ja das Problem, was wir mit der Migration haben, wo Sie ja übrigens auch immer falsch gelegen haben mit Ihren Migrationsforderungen,
überhaupt
die Deutschland betrifft.
Falsch gelegen.
Immer
Europa
falsch
gewinnt. Deutschland hat riesig gewonnen davon, dass wir in den 2010er Jahren 400.000 Europäerinnen und Europäer gehabt haben, die nach Deutschland gekommen sind. Ohne die europäische Zuwanderung.
Ja, ohne die europäische. Jetzt haben wir eine andere.
Auch die außereuropäische.
Nein, haben wir nicht.
Hätten wir ein viel größeres Fachkräfteproblem. Also das, was Sie fordern, diese Abschottung, das würde zu einem massiven wirtschaftlichen Schaden fügen. Nicht nur bei den Exporten, sondern auch bei den Fachkräften. Das ist die Realität, wenn Sie das Europa durchsetzen, das Sie fordern.
Herr Kupala, weil wir gerade darüber reden, das ist doch interessant, also weil wir auch verstehen wollen, Gedankenspiel, ne? Heute, was das bedeuten würde. Sie sagen, diese Migration, die wollen wir so nicht mehr. Wir haben ein Fachkräftethema, wir haben ein demografisches Thema.
Korrekt.
Wir haben, nur mal ganz kurz die Fakten zu referieren, bis 2035, 36, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, gehen ungefähr 18 Millionen sogenannte Boomer, Babyboomer, in Rente, freue ich mich, Sie sind raus, Sie müssen dann noch arbeiten, aber ich bin dann in Rente. Das heißt, Sie zahlen dann für mich, was mich sehr freut, ja, bin ich raus. Aber ist ein riesiges Problem, weil in 13, 14 Jahren wachsen nur 11 Millionen Menschen auf diesem Arbeitsmarkt nach. Was bedeutet, es gibt eine Lücke von 7 Millionen. 7 Millionen Menschen, um einfach nur den Status quo zu erhalten.
Gut, das ist die Berechnung, die jetzt aktuell ist.
Das ist aber quasi morgen. Ne? Wir reden von Mitte der 30er Jahre. Ja. Das ist in 10, 12, 13 Jahren ist es soweit. Wie füllen Sie diese Lücke, Herr Kopala? Wie machen Sie das? Sie haben selber einen Handwerksbetrieb, ne?
Ich habe einen Handwerksbetrieb gehabt. Ich habe Lehrlinge ausgebildet. Ich habe erstmal meine eigene Lücke damit geschlossen, dass ich selber drei Kinder habe. Das ist eigentlich eine Ursachenforschung und beziehungsweise eine Ursachenbehebung, die jeder als Familienvater auch leisten könnte in Deutschland. Wir haben definitiv, das hatten Sie ja eingangs schon gesagt, viel zu wenig Kinder in diesem Land. Also wir brauchen als allererstes, um diese Ursache auch für die nächsten 20, 30 Jahre zu beheben, eine andere Familienpolitik. Dass sich auch Familien Kinder wieder leisten können in diesem Land. Und das ist ja kaum noch möglich.
Aber Sie sagen, Familien, das ist ein interessanter Satz dazu. Sie sagen, ich habe das vorhin zitiert, wir haben in diesem Land de facto eine Ein-Kind-Politik.
Haben wir ja auch. Wir haben 1,4 von einer Geburtenrate von 1,4.
Ich weiß, aber das ist ja keine Politik. Sondern das entscheiden Menschen ja selber, ob sie Kinder kriegen wollen oder nicht. Das schreibt ja nicht die Politik vor. Ja,
Entschuldigung, die Rahmenbedingungen.
Ein-Kind-Politik ist eine Ansage des Staates, bitte ein Kind, das ist China.
Wenn man die Rahmenbedingungen so schafft, dass sich Kinder auch nicht nachteilig auswirken auf das eigene Einkommen, auch auf das eigene Lebensmodell, dass man auch sozial abgesichert ist. Und das sehen wir ja in diesem Land, dass Familien mit Kindern benachteiligt werden in diesem Land, definitiv.
Steigender Wohlstand korreliert mit sinkenden Geburtenraten überall auf der Welt. Je wohlhabender ein Land wird, korrigieren Sie mich, Herr Fratscher, wenn ich was Falsches sage, desto weniger Kinder setzen Menschen in die Welt, weil sie nicht mehr zur Absicherung im Alter brauchen.
Das mag durchaus sein. Trotzdem muss man doch Anreize in der Familienpolitik schaffen.
Haben wir ja gemacht über viele Jahre hinweg.
Machen wir doch viel zu wenig. Also Entschuldigung, die osteuropäischen Länder sind dort wesentlich weiter voraus.
Was würden Sie machen, konkret?
Ja, also konkret muss es bedeuten, dass zum Beispiel, dass man als Familie Kindergartenplätze kostenlos gestaltet, dass die Kinder kostenlos in den Kindergarten, das gibt es nicht überall, dass es Schulessen kostenlos gibt. Das sind alles Dinge, die geschaffen werden müssen. Dass die Freibeträge wesentlich höher sind für Familien mit Kindern. Familien mit Kindern sollten so wenig wie möglich Steuern bezahlen. Das sind Anreize, um Kinder wieder in die Welt zu setzen. Absolut.
Herr Fratscher. Wenn ich da reingritschen darf, Sie haben recht. Deutschland hat zu wenig Kinder bekommen. Das war einer der geringsten Geburtenraten. Nur das, was Sie als aktivierende Familienpolitik beschreiben, würde erstens kurzfristig das Fachkräfteproblem viel größer machen. Weil das, was Sie fordern mit einer Herdprämie, Frauen sollen wieder zu Hause sein, sich um die Kinder kümmern, würde kurzfristig dazu führen, dass noch mehr Frauen weniger Stunden arbeiten oder gar nicht arbeiten. Zweitens, schön und gut, wenn Menschen wieder mehr Kinder bekommen, aber die werden in 25 Jahren in den Arbeitsmarkt kommen. 20
Davon
Jahre,
habe ich
also
gesprochen,
das wird die nächsten 20, 25
Jahre. Ich habe nicht von den 12 Jahren gesprochen,
habe ich
eingangs gesagt. Also
Sie haben recht, völlig d'accord. Wir haben eine zu geringe Geburtenrate. Das ist ein demografisches Problem. Das wird aber die nächsten 20 Jahre nichts ändern an der
Problematik. Aber wir müssen doch mal anfangen, Herr Fratscher.
Aber das, was Sie fordern, ist kontraproduktiv. Führt genau zum Gegenteil. Wenn Sie Frauen jetzt zwingen, wieder zu Hause zu bleiben.
Ich zwinge doch niemand. Also Entschuldigung.
Versuchen die Anreize so zu setzen, dass Frauen weniger arbeiten.
Aber Sie können doch nicht von Zwang sprechen. Bitte? Warum bringen Sie dann solche Worte wie Zwang hinein? Habe ich von Zwang gesprochen?
Nein, er sagte, Sie können niemanden zwingen.
Ja. Will ich doch nicht.
Hat er auch nicht unterstellt. Also, er weist nur darauf hin, dass man Menschen nicht zwingen kann, Kinder zu kriegen. Frau Hennig, Sie wollten gerade.
Seitdem ich denken kann, gibt es in Deutschland eine Debatte darüber, wie man die Geburtenzahl erhöhen kann. Und es wurde politisch ja auch einiges getan.
Das meine ich.
Also das Elterngeld wurde eingeführt. Das gibt es in nicht so vielen anderen Ländern auf dieser Welt. Natürlich könnte man immer noch mehr tun. Sie haben recht. Also die Infrastruktur, was die Kitas anbelangt, auch was Ganztagsbetreuung anbelangt, ist in Sachsen, wo ich lebe, wo Sie auch leben, ganz gut, aber in allen Bundesländern ist das nicht der Fall. Aber es gilt natürlich das, was Markus Lanz eben sagte, in industrialisierten Gesellschaften bekommen die Leute ein bis vielleicht drei Kinder. Und daran wird sehr wahrscheinlich auch die AfD nichts ändern. Sie erzählen das oder sie behaupten es, weil sie eben dieses Problem haben, beantworten zu müssen, woher sollen die Arbeitskräfte kommen? Sie wollen Zuwanderung nicht oder sie wollen Zuwanderung in einer viel begrenzteren Größe. Also sagen Sie, die Deutschen sollen mehr Kinder bekommen und wir werden dafür sorgen.
Das ist eine Ursache, die mit behoben wird. Und wir sehen es doch aktuell. Und Herr Fratscher hat das ja 2015, 16 selbst gesagt, dass Zuwanderung genau dieses Problem löst. Wir haben eine millionenfache Zuwanderung und das Problem ist nicht gelöst. Wir haben eine Zuwanderung in die Sozialsysteme. Das ist aktuell der absolute Fall. Und wenn wir uns das Bürgergeld angucken, 60% der Bürgergeldempfänger sind Ausländer, Herr Fratscher, die nicht arbeiten, gehen in diesem Land. Also mal, das Modell ist gescheitert.
Herr Kupala, ein Viertel der Menschen in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte. Ein Viertel.
Ja.
Es sind in den letzten 15 Jahren zum größten Teil die Menschen nach Deutschland kommen, sind andere Europäer. Wir haben Geflüchtete gehabt, gar keine Frage. Deutschland ist der große Gewinner der Migration von anderen Europäern nach Deutschland gewesen in den letzten 15 Jahren. Ohne diese Zuwanderung hätten wir den Wirtschaftsboom in den 2010er Jahren nicht gehabt. Ohne diese Zuwanderung
hätten wir den Wohlstand. Ja, aber das 2010 ist vorbei, Herr Fratscher.
Wir sind jetzt im Jahr
2023.
Nochmals.
Und wir haben keinen Wirtschaftsboom mehr, wir haben eine Rezession.
Viele Geflüchtete sind in den Arbeitsmarkt gekommen. Ja, und wieso? Weil wir einen Krieg mit der Ukraine haben, weil wir eine Corona-Pandemie hatten. Also nochmals.
Andere Länder hatten das auch und wir haben keine Rezession.
Sie haben völlig recht. Geflüchtete gehen häufig nicht so schnell in den Arbeitsmarkt wie Europäer und Europäerinnen, die nach Deutschland kommen. Das ist völlig richtig. Aber auch hier sehen wir in vielen wissenschaftlichen Studien, und zum Beispiel die Integration von Ukrainerinnen und Ukrainer in den Arbeitsmarkt ist eine Erfolgsgeschichte. Das geht
aber sie
Schritt
funktioniert
für Schritt.
In Deutschland sehr viel schlechter als in anderen
Ukrainer
Staaten.
70% der Ukrainer
funktioniert schlechter, aber es kommt voran. Und wir wissen, was wir zu tun haben. Und ich will ganz bewusst nochmal sagen, Ihren Punkt aufgreifen. Ohne Zuwanderung, auch von außerhalb von Europas, werden wir dieses wirtschaftliche Problem nicht lösen. Wir brauchen Zuwanderung nicht nur von Europa, sondern auch von außerhalb.
Okay, aber nochmal kurz, weil wir präzise sein müssen und nochmal kurz Zahlen nachtragen. Ich glaube, Bürgergeld ist ungefähr, glaube ich, hälftig.
60% Ausländer.
Ich glaube, es sind 53% mit deutscher Staatsangehörigkeit. Es ist trotzdem ein hoher Anteil, gar keine Frage. Was Ukrainer angeht, sind wir sind schlechteren, und darüber reden wir häufig hier, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Da sind wir schlechteren, ist so. Wir haben jedes Jahr Rekordzuwanderung. Und wir haben trotzdem dieses riesige Fachkräfteproblem. Wir kriegen die Leute nicht in den Arbeitsmarkt. Da haben Sie einen Punkt. Ich glaube, bei Ukrainern ist die Arbeitsquote irgendwo bei 18-20%, in den Niederlanden bei 50%, in Dänemark, glaube ich, bei auch 50-55%, ja. In Polen höher, in allen anderen Ländern rund um uns herum höher. Wir sind da nicht gut. Und wir haben da auch was zu bewältigen. Allein Baden-Württemberg hat ungefähr 170.000 Ukrainer aufgenommen, ganz Frankreich gerade mal 70.000, um mal sozusagen die Dimension klarzumachen. Wie trotzdem machen wir auf den Punkt hinaus, Herr Kupala, dieser gigantische Fachkräftemangel,
ja.
Das Thema, um das es geht. Ich will Ihnen mal ein paar Zahlen vortragen. Allein die Demografie in Ostdeutschland, wo Sie sich jetzt gerade anschicken, möglicherweise Wahlen zu gewinnen und Sie träumen von absoluten Mehrheiten, haben Sie neulich bei den Kollegen von NTV gemacht und sagten, wer weiß, ob wir überhaupt einen Koalitionspartner brauchen. Das heißt, Sie werden dann dort Weichen stellen müssen und werden sagen müssen, wie Sie das lösen. Die Bevölkerungszahl in Ostdeutschland ist um fast 15% gesunken zwischen 1990 und 2018. Die 2 Millionen Menschen ungefähr verloren. Suhl, thüringische Stadt, kennt man, hat fast 40% seiner Einwohner verloren. Das ist eine sterbende Stadt, was traurig ist.
Ja, ich kenne diese Städte.
Ich weiß.
Ja, also, mir brauchen Sie das nicht erzählen.
Ich will nur sagen, der Osten hat seit der Wiedervereinigung insgesamt eine 3/4 Million Menschen.
Ja. Aber jetzt meine Gegenfrage.
Bis 25 Jahre an den sogenannten Westen verloren.
Meine Gegenfrage, Herr Lanz. Warum sind denn die Menschen gegangen? Und warum sollen dann jetzt neue Migranten, wo man meint, die könnte man jetzt dort ersetzen, warum sollten die dann dort bleiben? Muss man dann nicht die Ursachen benennen? Warum sind denn die Menschen gegangen? Weil es anderswo mehr
reden.
Arbeit gab, weil es bessere Löhne gab.
Darüber die
immer noch,
lange reden.
Diese Lohnunterschiede sind immer noch vorhanden.
Sie haben gerade zu Recht gesagt,
ja,
Herr
das
Kupala,
ist die
Sie haben aber gerade zu Recht gesagt, wir sind im Jahre 2023.
Eben.
Wir müssen einen vernünftigen Befund machen. Wir müssen mal auf den Fachkräftemangel schieben, auch sehr interessant. Haben uns heute mal angesehen, in Sachsen fehlen aktuell fast 40.000 Fachkräfte. 40.000.
Ja, ja.
Für mehr als die Hälfte aller offenen Stellen gibt es keine qualifizierten Arbeitslosen,
richtig.
Wenn man so will. Das ist enorm viel. Thüringen, 15.700 Fachkräfte, die dort fehlen. Auch 50%.
Aber das kann man doch nicht alles allein mit Migration klären.
Ich will nur sagen, in Ostdeutschland sind 50% aller Unternehmen vom Mangel an Fachkräften betroffen. Im Westen 35%. Wie lösen Sie das?
Nochmal, die Ursachenbekämpfung. Wir haben einen Punkt genannt, das ist natürlich die Demografie. Der zweite Punkt ist das Bildungssystem. wo wäre schleunigst? Und deswegen, wir reden ja auch immer von neuen Migranten, die kommen sollen, die integriert werden. Ich frage Sie darüber, über Integration redet ja in diesem Land überhaupt niemand
mehr. Doch, wir reden ja häufig darüber.
Wie sollen eigentlich diese Menschen integriert werden können? Wer soll die Sprachkurse machen? Wer soll sie beschulen? Wir haben ja nicht mehr für die eigene Bevölkerung genügend Lehrer. Mein Sohn ist in der 5. Klasse Gymnasium Weißwasser. Fast jeden Tag 2 Stunden Ausfall. Ja. Fast jeden Tag. Das soll also die zukünftige Generation sein, die auch unsere, ihre Renten bezahlen soll, die Fachkräfte werden sollen. Wir haben aktuell, wenn man sich die Bildungszahlen anguckt, wie viele junge Leute ohne Schulabschluss jedes Jahr 50.000, 60.000 die Schule verlassen, ohne Schulabschluss.
Ja, 50.000, 60.000 ist richtig.
Und in der Alterskohorte der 24 bis 34 Jahre haben wir 2,5 Millionen Menschen ohne Berufsabschluss.
Deswegen
also das ist doch genau, fangen wir doch erstmal an, die eigene Bevölkerung zu fordern und zu fördern. Das ist richtig und wichtig, dass die in Jobs kommt, dass die ausgebildet wird. Und dann muss man sich die nächste Frage stellen, wie viele Menschen auch dieses Land, und das sind 250.000, 300.000 gut ausgebildete Fachkräfte, Deutsche, die abwandern, auswandern, die in andere Länder gehen, die nach Amerika gehen, nach England gehen, wo sie mehr verdienen, nach Holland gehen.
Aber das gibt's immer, ne?
Nee, diese Zahlen steigen jährlich immer weiter an. Immer mehr Menschen in Deutschland wollen dieses Land und junge Menschen wollen dieses Land verlassen, weil sie irgendwo anderen eine bessere Perspektive haben, mehr verdienen. Und da muss man sich die Gegenfrage stellen, warum soll ich als gut ausgebildeter Migrant, wenn ich die Wahl hätte in Europa, ausgerechnet nach Deutschland kommen. Mit den höchsten Abgaben, mit den höchsten Steuersätzen würde ich nicht nach Deutschland kommen.
Warum? Bei der Willkommenskultur vielleicht eher.
Was ist denn die Willkommenskultur? Hohe Steuern und Abgaben, Herr Fratscher? Das kann doch nicht ernst sein.
Das viel Wichtigere sind nicht die Steuern und Abgaben. Deutschland ist ein attraktives Land für viele Zuwanderer in Europa. Kein Land hat in den letzten 15 Jahren...
Konkret.
Mit guten Arbeitsplätzen, gut bezahlten Jobs.
Da habe ich doch was gesagt, dass wir irgendwo anders mehr, weniger Abgaben und Steuern
gute
haben.
Universität. Also das Argument, Menschen würden abwandern, weil die Steuern hoch sind, das ist so nicht richtig. Wir haben ein Problem, dass viele Menschen von außerhalb Europas nicht nach Deutschland kommen wollen, weil sie sagen, die Sprache ist schwer zu lernen. Und was wir sehen bei der Willkommenskultur, wenn wir da entgegenbekommen, ihr seid nicht willkommen, dann wollen die Menschen nicht kommen. Und das Problem, das Herr Lanz anspricht, wieso in manchen Regionen Ostdeutschland das Fachkräfteproblem größer ist, hängt nicht nur damit zusammen, dass Ausländer nicht dorthin gehen wollen, sondern dass auch viele Deutsche sagen, ich möchte in einer Stadt, in einem Ort, in einer Region leben, wo eine hohe Toleranz ist, wo ich willkommen bin und auch viele Unternehmen berücksichtigen das. Also eine Politik der Ausgrenzung führt nicht dazu, dass entweder Fachkräfte kommen oder dass Deutsche...
Wo haben Sie denn, nennen Sie mir eine Stadt in Ostdeutschland, wo die Toleranz gegenüber diesen Menschen nicht da ist? Wo soll die denn sein?
Es gibt eine Menge Unternehmerinnen und Unternehmer, die das immer wieder als Sorge ausdrücken, sagen, sie haben Probleme, Fachkräfte zu bekommen. Sie haben große Schwierigkeiten, Menschen aus dem Ausland in ihre Unternehmen zu bekommen, weil sie sich nicht wohlfühlen. Und das ist ein Faktor. Und ein Land... das attraktiv ist für Zuwanderung, hat nicht nur gutes Bildungssystem, da bin ich bei Ihnen, das ist wichtig, gute Jobs, sondern eben auch eine Kultur, wo die Menschen sagen, ja, da bin ich willkommen, da will ich gerne hingehen und da müssen wir in Deutschland besser werden.
Das heißt, Herr Kopalla, in der Diagnose, im Befund sind wir uns alle weitestgehend einig. Wir haben da ein Thema, aber wie Sie es lösen wollen, haben Sie nicht gesagt.
Das habe ich doch gerade erstmal die Ursachen
bekämpft. Aber dagegen können wir uns gar nicht anvermehren.
Wir müssen uns aber auch als Land, als Industrienation mit fast 84 Millionen Einwohnern, müssen wir auch versuchen, Probleme selbst zu lösen. Wir können doch nicht davon ausgehen, zu sagen, wir holen uns jetzt Fachkräfte aus Rumänien, aus Bulgarien. Was passiert denn eigentlich in diesen Ländern? Weil wenn diese dort fehlen...
Haben wir ja schon gemacht. Haben wir alles längst abgegrast und da kommt auch kein neuer Wohlstand her.
Ja, jetzt hole ich aber den Rasenmäher raus. Ich möchte jetzt grasen. Also von daher, der Punkt ist dann, wir schaffen dann im Prinzip in diesen Ländern noch größere Probleme und die Abwanderung zu uns, weil die Perspektivlosigkeit in diesen Ländern noch viel größer ist, die ist noch größer. Wenn dort Ärzte weggehen, wenn dort Kindergärtner weggehen, Pflegekräfte weggehen, fehlen die auch dort. Auch dort brauchen die Menschen und die ältere Bevölkerung genau diese Menschen. Also wir schaffen dann in diesen neuen Ländern Probleme. Für mich ist das moderner Kolonialismus, das muss ich wirklich kritisieren.
Kolonialismus?
Ja, in der Form, dass wir anderen Ländern die Fachkräfte abwerben, die wir eigentlich selber, die sie selber in diesen Ländern bräuchten. Ich finde, das ist keine Politik, die Nachhaltigkeit erzeugt, vor allen Dingen auch in den Entwicklungsländern in Osteuropa.
Herr Chrupalla, Sie wissen doch, Sie kommen selber aus einer Grenzregion. Sie wissen, dass diese Grenzregion, ich komme auch aus einer, heute überhaupt nicht mehr funktionieren würden, ohne beispielsweise Ärzte oder Pflegekräfte aus dem Ausland. Also ohne Menschen mit Migrationshintergrund, die sich bereit erklären, in Görlitz, in Freiberg, in anderen Regionen als Ärzte zu arbeiten, hätten wir ein riesiges Problem. Das heißt, alleine um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, müssen Sie natürlich offen bleiben für Zuwanderung, müssen Sie offen bleiben für Fachkräfte aus anderen Regionen. Das wissen Sie ja ganz genau. Also wenn Sie jetzt ins Krankenhaus kommen nach Görlitz, dann werden Sie auch angewiesen sein auf Ärzte aus dem Ausland.
Ja, das ist ja nicht schlimm.
Sie haben ja gerade gesagt, dann reißen wir in diesen Ländern eine Lücke.
Ich habe doch nicht gesagt, dass ich diesen Arzt aus einem anderen Land überhaupt, dass ich den nicht möchte. Natürlich ist der hier herzlich willkommen. Also Entschuldigung.
Sie haben vorhin gesagt, wir müssen in Deutschland langsam lernen, unsere Probleme selber.
Wir müssen anfangen, Ursachen zu bekämpfen. Wir bekämpfen jeden Tag in allen Bereichen nur Symptome. Das ist das Problem. Und die Ursachen werden nicht bekämpft. Und nochmal zu Ostdeutschland zurückzukommen. Warum hat man nach der Wiedervereinigung verpasst, Ostdeutschland als Sonderwirtschaftszone auszugestalten? Dann wäre die Abwanderung wesentlich geringer. In Polen hat man das hinbekommen. Das sind Dinge, warum übrigens der Osten hat nach der Wiedervereinigung fast 3 Millionen junge Menschen haben Ostdeutschland verlassen. Ja,
aber Polen ist mit ihrer Kolonialismus-Theorie, das ist genau das gegenteilige Beispiel, um das auch nochmal, um das dann auch abzuschließen. Unendlich viele junge Polen sind nach England gegangen, ne, haben dort gearbeitet.
Und die gehen jetzt wieder zurück.
Gehen wieder zurück, das will ich nur sagen. Es ist mitnichten so, dass wir den Leuten nur ihre Arbeitskräfte und Fachkräfte wegnehmen. Ich habe das auch in Moldau gesehen im März, als wir dort unterwegs waren. Jede Familie hat irgendjemanden, der irgendwo in Europa ist.
Da fahren Sie mal nach Serbien. Aber da gibt es andere Probleme.
Man profitiert auch davon und die Leute kommen dann auch wieder zurück, kommen mit dem entsprechenden Know-how zurück. Also es ist nicht so, dass das nur eine traurige Einbahnstraße ist in unsere Richtung, sondern da gibt es eine große gegenseitige Befruchtung. Und das bestätigt eigentlich das, was Sie sagen. Dieses Miteinander und dieser Austausch, der tut uns an dem Punkt definitiv gut. Okay, wir halten fest, wir wissen nicht so richtig, wie wir dieses Jahrhundertthema Migration und Fachkräftemangel in den Griff kriegen wollen. Israel, weil Herr Wolfson heute hier ist. Die deutsche Staatsräson. Israel ist deutsche Staatsräson. Gilt das auch für Sie, Herr Chrupalla?
Ja, dann muss man erst mal definieren, was Staatsräson eigentlich heißt.
Was ist das für Sie?
Ja, das weiß ich eben nicht. Kann mir das jemand erklären? Wurde das irgendwo mal erklärt, was das heißt?
Ja,
das
hat Frau Merkel, wenn Sie uns regelmäßig gucken, dann...
Ja, ich gucke Sie nur nicht regelmäßig, aber Staatsräson hat Frau Merkel 2008 gesprochen. Ohne eine Debatte, eine Diskussion zu eröffnen, was Staatsräson eigentlich bedeutet. Heißt das, dass wir Israel militärisch unterstützen, dass die Bundeswehr Israel militärisch unterstützt? Wo steht das? Wo wurde das
Ich frage das Sie, Herr Chrupalla.
Nein, ich weiß es nicht. Deswegen frage ich jetzt mal zurück. Und Herr Wolfson ist da, der kann uns vielleicht erklären.
Entschuldigung, Sie sind der Chef einer Partei, die gerade in Ostdeutschland bei über 30% steht.
Ja und?
Müssen Sie doch wissen, was deutsche Staatsräson ist.
Nein, ich höre diesen Begriff immer wieder, aber mir kann niemand genau erklären, was es eigentlich bedeutet.
Herr Wolfson, können Sie helfen?
Also ich kann nur hier in diesem Falle die ehemalige Bundeskanzlerin zitieren und es wundert mich, dass Sie das nicht wissen.
Ich habe ja gesagt, dass Sie 2008, hat Sie diesen Begriff geprägt.
Ja, ich weiß.
Einfach so.
Ja.
Wahrscheinlich nicht einfach so.
Darf ich ausreden?
Ja, bitte. Aber.
Okay. Also die Bundeskanzlerin hat jenseits dieses schönen Wortes, das ehrfurchtgebietend ist, klipp und klar gesagt, dass ein Angriff auf Israel einem Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland gleich käme. Egal, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Das war also eine klare Begriffsbestimmung. Und diese Begriffsbestimmung halte ich auch für höchst problematisch. Sie ist zwar sehr sympathisch, aber sie ist deshalb problematisch, weil Frau Merkel ganz eindeutig ohne Konsultation der NATO-Partner hier Artikel 5 des NATO-Vertrages hat wirksam werden lassen, denn ein Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland, Klammer auf, wäre also auch ein Angriff auf Israel, würde den Bündnisfall hervorrufen. Und das heißt, dass auch die Türkei beispielsweise, ihr neuer Freund Erdogan oder von Ankara ihr Freund.
Ich weiß nicht, ob er ein Freund ist. Wie kommt
naja, er schätzt ihn sehr, ganz einfach. Als Vorbild hat er ihn bezeichnet. Jedenfalls wäre dann für die NATO-Partner die Verpflichtung, Israel zu Hilfe zu kommen. Ob das richtig ist oder falsch ist, ist eine andere Sache. Jedenfalls ist das klar definiert worden. Und alles, was ansonsten als, ich muss das schon sagen, Blabla in Bezug auf Staatsräson gebraucht wird, ist Interpretation. Sehr viel klarer ist Robert Habeck in seiner Videoansprache gewesen. Der hat das mit Hand und Fuß bedacht. Er hat das von sich aus klar definiert, höchst sympathisch definiert. Nicht in Wolkenkuckucksheim, sondern ganz konkret realistisch. Aber wenn wir von der ehemaligen Bundeskanzlerin sprechen, war es ein Versprechen, das im wahrsten Sinne des Wortes auf Sand gebaut ist. Denn auch Frau Merkel muss gewusst haben, dass die Bundeswehr auch 2008 in einem desolaten Zustand gewesen ist. Das zu den Fakten.
Die NATO sozusagen Expertinnen in dem Fall spricht, Florence Gaub zum Beispiel. Wir haben das schon einmal hier verhandelt und da sagt sie auf die Frage, ob das denn stimmt, da könne man sich drüber streiten, ob das dann sofort den NATO-Bündnisfall auslösen würde. Da gäbe es möglicherweise juristisch noch mal eine Ausnahme.
Wenn die Bundesrepublik sagt, wir sind angegriffen, dann gilt in diesem Falle die deutsche Definition. Ja.
Und das heißt, ich trage nur vor, was sie sagt. Sie sagt,
NATO-Partner müsste uns helfen.
Genau. Sie sagt, in der Verkürzung wäre das so nicht der Fall, aber das kann man möglicherweise auch anders interpretieren. Ich frage deswegen, Herr Chrupalla, weil es interessant war, die Reaktion aus Ihrer Partei nach dem 7. Oktober. Sie haben sehr lange gebraucht, Sie und auch Ihre sehr gute Freundin Frau Weidel, um sich dazu zu verhalten. Das ist mir aufgefallen. Und Björn Höcke sagt bis heute dazu gar nichts. Warum nicht?
Die Frage ist jetzt, warum Björn Höcke dazu nichts sagt.
Kann warum ich Björn nicht Höcke nichts dazu sagt? Reden Sie mit ihm darüber. Scheint ja ein taktisches Kalkül zu sein.
Das ist kein taktisches Kalkül. Ich denke auch in solchen Situationen erstmal verratsam. Nicht gleich aus sich heraus zu sprudeln und auch erstmal als verantwortungsvoller Politiker, wie wir sind, auch erstmal die Lage zu checken und auch erstmal sehen, was passiert.
Der 7. Oktober ist ja schon ein bisschen her, jetzt haben wir mittlerweile Dezember.
Ja, Moment mal, also ist ja nicht so, als wenn wir uns bis heute nicht oder ich mich dazu nicht geäußert hätte.
Sie ja, Björn Höcke nicht.
Ja, nochmal, Björn Höcke, da müssten Sie Björn Höcke fragen. Sie können mich ja jetzt nicht einzelnen Politiker abfragen,
nein,
warum die nichts gesagt haben. Das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Wir wollen nur mal heute verstehen, wo Sie auch kulturell stehen, wo Sie sicherheitspolitisch stehen.
Was hat das jetzt kulturell zu tun?
Sicherheitspolitisch stehen, wo sie arbeitspolitisch stehen und so weiter. Die großen Themen. Sie selber haben sich dann geäußert und sagten, der Angriff der Hamas auf Israel ist zu verurteilen. Ich trauere um alle Kriegstoten. Jetzt müssen die Staaten auf Deeskalation setzen, um einen Flächenbrand abzuwenden. Diplomatie ist das Gebot der Stunde. Wie klingt das für Sie, Herr Wolfson? Ich stolper vor allem über den Begriff Kriegstote.
Ja, also das ist das Erste. Aber das Erschütternde, Herr Chrupalla, muss ich sagen, dass die Inkompetenz Ihrer Analyse, die keine Analyse ist, mich hier schockiert. Und wenn ich interessiert zugehört habe, wie bisher, stelle ich fest, Sie flüchten sich in Floskeln hinein. Sie sagen Ursachenbekämpfung, ohne dass Sie genaue Punkte benennen.
Ob jetzt, ich doch getan.
Eine Sekunde, jetzt bleiben wir mal bei dem Thema hier.
Ja, eben.
Sie sprechen von einem Angriff. Zwischen einem allgemeinen Angriff und einem Terrorüberfall, der einem Blut- und Mordorgie gewesen ist, gibt es einen Unterschied. Angriff setzt im Grunde genommen das Vokabular eines staatlichen Akteurs voraus. Das heißt also, auch Ihr Vokabular zeigt eine inhaltliche Unsicherheit. Und wenn ich mir jetzt überlege, als deutscher Staatsbürger, unabhängig mal von meiner Familiengeschichte, möchte ich jemandem, der so inkompetent in der Wahl der Begriffe ist und damit auch die inhaltliche Unsicherheit zeigt, mein Gemeinwesen übertragen, kann ich nur sagen, nein, danke. Also dieser Angriff, dann Kriegstote, das war ein terroristischer Überfall. Und warum benennen Sie das nicht so? Das ist eine verharmlosende Sprache, unabhängig davon, ob Sie pro-israelisch oder pro-palästinensisch sind. Das ist keine Wiedergabe der Wirklichkeit. Dann reden Sie davon, dass die Staaten der Region auf Deeskalation setzen müssen. Wer hat denn die Eskalation begonnen? Keiner östlicher Staat, sondern eine terroristische Vereinigung, die über ein Territorium herrscht und in einem Bürgerkrieg die Macht einseitig ergriffen hat. Das heißt, Ihr Vokabular zeigt, dass Sie die Wirklichkeit intellektuell nicht erfassen. Und wenn Sie das nicht können, dann verhüte Gott, dass Sie politische Verantwortung bekommen. Nicht nur in Bezug auf den Nahen Osten, sondern auf dieses Deutschland überhaupt.
Also Herr Wolfson, ich muss Ihnen ja sagen, also dass es ein Krieg ist, hat Herr Netanyahu relativ zeitig als Präsident selbst betitelt. Einen Tag danach.
von Kriegstoten.
Ja, nochmal. Und damit sind alle Getöteten auch Kriegstote, wenn es ein Krieg ist, den Herr Netanyahu definiert hat, nicht Tino Chrupalla. Und einen Tweet jetzt auseinander zu fisselieren und zu gucken, wie man eventuell was meint und was sie mir jetzt unterstellen wollen. Natürlich war das ein barbarischer Angriff. Aber muss man in der Tonalität als Politiker sofort das schärfste Schwert rausholen und sich so
äußern? Es ist natürlich ein Krieg, natürlich, da haben Sie recht.
Sehen Sie, jetzt sagen Sie ja selbst, dass es ein Krieg ist.
Das war, Sie haben hier den Bezug genommen auf das, was Sie Angriff nennen. Es war eine Blut- und Mordorgie.
Es war doch ein Angriff von einer Terrororganisation.
Aber Sie haben, und Sie bringen beide Akteure in eine Gleichgewichtigkeit und sie versuchen sich durch Floskeln jetzt wieder herauszuretten.
Nein,
sie haben hier eine normative Gleichgewichtigkeit der Akteure. Und das haben sie durch ihre quasi oder Scheinanalyse nicht widerlegen können. Das ist ein Problem bei Ihnen. Und diese Wischi-Waschi-Verharmlosung, die ist ein allgemeines Thema auch. Sie haben durchaus in dem einen Punkt recht, bei Zuwanderung, natürlich die europäische Zuwanderung ist eine andere Zuwanderung als die Zuwanderung, die wir aus welchen Gründen auch immer mit Defiziten, die Sie teilweise auch benannt haben, noch nicht integrieren konnten. Aber Sie schütten das Kind mit dem Bade aus, immer diese Gleichgewichtigkeit. Und da müssen Sie, ich muss das also ganz oberlehrerhaft sagen, wirklich die Materie besser durchdringen.
2019, Herr Chrupalla, Bewerbungsrede für den Parteivorsitz. Da ging es auch genau darum.
Ja.
Da ging es um Ihre Haltung auch zu Israel. Und ich will auch noch mal deutlich sagen, geht jetzt nicht hier um Semantik und Wortklauberei, sondern es geht hier tatsächlich um etwas sehr Prinzipielles. Und wir hören mal kurz rein, was dort passiert ist.
Warum haben Sie bei dem eigenen AfD-Antrag sich der Stimme enthalten zur Sicherung Israels?
Ich habe mir diesen BDS-Antrag, den Sie jetzt meinen, genau angeguckt. Ich habe mich dort enthalten. Übrigens hat die kompletten anderen Parteien haben dagegen gestimmt. Das will ich als erstes mal sagen. Ich habe mich deswegen enthalten, weil genau diese Besetzung der palästinensischen Gebiete laut UN-Resolution völkerrechtswidrig sind. Und deswegen konnte ich mich nicht entscheiden, pro oder contra zu stimmen. Aber ich will es ganz klar sagen, ich stelle hier nicht das Existenzrecht Israel in Frage. Ganz eindeutig nicht.
Einmal erklären. Herr Wolfson, können Sie einmal BDS erklären?
Ja, aber BDS ist eine Bewegung, die von Palästinensern gegründet worden ist und viele internationale Anhänger hat, auch in Deutschland,
vor allem
in Akademikern, ja. Und die fordert BDS, den Boykott, Desinvestitionen, also Abzug von Investitionen und Sanktionen gegen Israel. Das ist das rein faktische.
Also sozusagen Israel boykottieren auf allen möglichen Ebenen, kulturell, große, wirtschaftlich, politisch.
Genau, was eine große Dummheit ist, denn Israel ist eine sehr fortschrittliche Nation, nicht zuletzt im Bereich der Wissenschaft. Und man sägt nicht den Ast ab, auf dem man selber sitzt. Die internationale Wissenschaftsszene, die Wirtschaftsszene profitiert von israelischem Know-how ganz dramatisch. Also nicht zuletzt in Bezug auf IT-Technologie ist fast jedes bedeutende deutsche Unternehmen in irgendeiner Weise mit Israel verbunden. Aus Selbstzweck, nicht aus Liebe, nicht aus Vergangenheitsbewältigung, sondern aus reinen geschäftlichen und überzeugenden Sinne. Und jetzt wieder mal die mangelnde Fachlichkeit, Herr Chrupalla. Sie reden im Jahre 2019 von israelischer Besatzung. Der Gazastreifen ist seit 2005 nicht israelisch besetzt. Also wenn die solche allgemeinen Floskeln
hineinsetzen. Ich habe nicht vom Gazastreifen gesprochen.
Aber Sie reden von besetzten Gebieten.
Und
der Gazastreifen ist freiwillig 2005 von Israel geräumt worden. Also alles diese Pauschalitäten, ein bisschen stimmt, so ein bisschen stimmt es nicht und dann sind alle Leute begeistert oder verärgert. Aber sie zeigen immer wieder eine mangelnde Professionalität in jedem Bereich. Und das finde ich beängstigend. Ich rede gar nicht jetzt mal über die ideologischen Positionen, sondern die fachlichen Positionen, die Unbeholfenheit der Analyse, die Unbeholfenheit der Sprache. Sie können es nicht.
Meinen Sie?
Das sehe ich doch.
Ja, Herr Wolfson, das entscheiden aber immer noch die Wähler.
Gott sei Dank,
ja, natürlich, Gott sei Dank,
ja,
richtig.
Das ist selbstverständlich. Ja, aber man muss deswegen die Wähler aufklären und sagen, liebe Wähler, Euch liegt doch an der Prosperität, am Wohlstand, an der Bewahrung des Wohlstandes der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Wollt ihr euch den Ast absägen, ja, auf dem ihr sitzt? Ja oder nein?
Gut, dann frage ich Sie, Herr Wolfsmann, wer vernichtet denn aktuell Wohlstand in diesem Land? Ist das die AfD oder die aktuelle Bundesregierung?
Das ist, das kann man also natürlich immer von der Opposition aus immer leichter sagen. Und Sie werden doch aber nicht bestreiten, dass es hier einen guten Willen gibt, dass es hier auch sehr fähige Politiker gibt, dass es fähige Berater gibt und sind nicht alles nur Idioten. Wenn ich mir jetzt auf der anderen Seite diejenigen in der AfD anschaue, die die Kritik üben und mich frage, wirken die kompetenter in ihrer Argumentation, da kann ich sagen, nein, noch weniger. Das heißt, das, was ich bei Ihnen ganz persönlich aufgrund dieser Beispiele bemängle, bemängle ich auch bei vielen anderen Ihrer Kollegen. Ich bin da ganz nüchtern. Das heißt, die Professionalität fehlt.
Ich will einmal, um das ganze Bild zu zeichnen, Herr Wolfson, wir haben uns beim letzten Mal auch, glaube ich, kurz darüber unterhalten. Ich habe Sie gefragt nach dem Westjordanland, Westbank, und Sie sagten, klar, besetzte Gebiete. Gaza, andere Situation, will aber trotzdem darauf hinweisen, es gibt zwei Resolutionen der UN wegen Gaza. Und zwar deswegen, weil man sagt, da gibt es nicht die Bewegungsfreiheit und da gibt es auch die Lufthoheit, die von Israel kontrolliert wird. So habe ich das zumindest irgendwo tief in meinem Hinterkopf sitzen. Und deswegen gibt es diese beiden Resolutionen. Das heißt, wenn Herr Kopalla sagt, da gibt es Resolutionen, hat er damit nicht Unrecht.
Das ist richtig, aber da muss man aber da muss man fragen, wie kommen diese Resolutionen zustande? Sind die Resolutionen die Institutionalisierung A der Moral, B treffen die Fakten zu. Und jetzt komme ich also hier darauf, diese Dinge, die Sie hier beschrieben haben und die in der UNO-Resolution, den UNO-Resolutionen benannt werden, benennen nicht die Ursache, denn die Ursache sind die ständigen Beschießungen israelischen Gebietes durch Raketen. Genau. Es war der Rückzug im Jahre 2005 geplant, um ein Hongkong oder Singapur im Nahen Osten zu ermöglichen mit Freihandelszone, ne? Was sie für die neuen Bundesländer wollten, haben die Israelis dem allen zugestimmt. Wie auch immer, können Sie nennen das Baby, wie Sie wollen. Mit anderen Worten, das heißt, hier hat die palästinensische Hamas-Führung ihre eigene Bevölkerung in diese Situation gebracht, die im wahrsten Sinne des Wortes höllisch ist. Wer ist dafür verantwortlich? Diejenigen, die das verursacht haben. Und da ist die UNO, deren Zusammensetzung wir kennen, wahrlich alles andere als die Institutionalisierung von
Moral. Ich will es nur sagen, wenn wir versuchen, sozusagen das ganze Bild zu zeichnen, dann müssen wir auch das dazu sagen. Ganz grundsätzlich, Ihr Bild von Amerika, Herr Kopalla, was haben Sie für ein Bild von Amerika? Wem stehen Sie näher, Amerika oder Russland?
Ich stehe Deutschland nahe.
Aber das ist nicht die Antwort auf die Frage.
Doch.
Wem stehen Sie näher? Wenn Sie jetzt sich anschicken, eine politische Kraft zu werden, eine ernstzunehmende, müssen Sie diese Frage beantworten.
Ja, die kann ich Ihnen beantworten.
Wer ist unser besserer Partner? Ist es Russland oder ist es
Amerika? Es sind beides verlässliche Partner gewesen in der Vergangenheit. Und das sollten sie in Zukunft auch wieder werden. Und für mich, gerade als Europäer, da bin ich wieder bei dem Punkt, zählt Russland zu Europa. Und es wird auch ein Russland nach Wladimir Putin geben und auch Russland wird nicht von der Landkarte verschwinden.
Und Amerika?
Amerika ist genauso ein verlässlicher Partner. Und ich war in Amerika schon gewesen und ich finde das Land interessant, auch vielfältig.
Nicht nach touristischen Eindrücken.
Und natürlich auch ein
wichtiger... Amerika als Land interessant, Herr Kopalla, damit kommen wir jetzt hier nicht weiter.
Ja, Sie müssen mich ausreden lassen, Herr Lanz. Ja, und natürlich auch Sie müssen mich ausreden lassen.
Ja, ich lasse Sie. Ja,
und absolut natürlich auch ein wichtiger Wirtschafts- und Handelspartner, keine Frage. Aber, von dem wir auch profitieren und auch ein guter Absatzmarkt für uns. Ich habe kein Aber gesagt.
Ich höre aber eins.
Nee, da haben Sie sich verhört.
Das heißt, was ist Russland dann? Ist das gleichwertig? Ist das das Gleiche? Das Russland von Wladimir Putin, ist das gleich? Das ist gleichwertig für Sie?
Das sind zwei Weltmächte. Und ich denke, wir sollten mit beiden Weltmächten gute wirtschaftliche und auch partnerschaftliche Beziehungen
pflegen. Auf die gleiche Art und Weise.
Absolut. Das muss das Ziel Deutschlands sein.
Ein Zitat von Ihnen. Ich fordere Respekt für die Ukraine ebenso wie für Russland. Dass wir nicht mehr günstiges Gas aus Russland importieren, ist eben keine Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Robert Habeck hat den Krieg zum Anlass genommen, um die Importe zu stoppen.
Korrekt.
Aber er hat dieses Ziel schon 2016 verkündet. Zitat, weil wir ein Energiewendeland sind und ohne den Krieg hätten die Bürger aber nicht hingenommen, dass wir diese Lebensader Ader unserer Industrie durchtrennen. Das wusste er. Jetzt liegt Nord Stream gesprengt von den USA und Norwegen oder von der Ukraine, weiß man auch nicht so genau, auf dem Meeresboden. Und wir importieren dreckiges Fracking-Gas aus Amerika.
Korrekt.
Woher wissen Sie das?
Was weiß
dass
ich?
Dass das die Amerikaner, die Norweger oder vielleicht auch die Ukrainer gesprengt haben?
Nee, wir wissen zumindest eins, dass es die Russen nicht waren.
Wissen wir das?
Das wurde auch natürlich von sehr verlässlichen Quellen mittlerweile bestätigt, dass, dass es die Russen nicht waren. Und es gibt natürlich
welche Quelle?
Die habe ich jetzt hier nicht parat, aber definitiv wurde also, immer davon
das
aus.
Das ist ja nicht trivial, das muss man noch wissen, ja, wenn man das sagt.
Wissen Sie,
woher man es hat?
Trivial finde ich, dass man immer noch nicht die Aufklärung vorangetrieben hat, wer es war. Und ich bin gespannt, wenn es ein sogenannter Freundesstaat war.
Okay, dann frage ich anders. Welche Quelle sagt Ihnen, dass es die USA oder Norwegen waren?
Ja, es gab ja einen amerikanischen Journalisten, der das sehr wohl auch in seiner Recherche ermittelt hat. Und ich denke, dass die Aussagen, die dazu geführt haben, wer diese Sprengung durchgeführt hat, dass es nur ein Staat sein kann, diese Sprengung überhaupt durchzuführen, dass es in diese Richtung gehen wird. Wer hat denn ein Interesse daran? Die Frage muss man ja stellen, wer hat ein Interesse
Nord Stream zu sprengen? Politik geht doch immer darum, wie gestaltet man das Leben? Wie gestaltet man eine Gesellschaft? Und wenn Sie
in den letzten Jahren wenig draußen unterwegs, war sehr viel in Archiven und ist jemand, der, und das sage nicht ich, sondern Leute auch von der New York Times und andere, sagen, der ist in den letzten Jahren seltsam abgebogen. Zwar ist ein sehr verdienstvoller Kollege, aber
man muss aber
mittlerweile
nicht
hart am Verschwörungstheoretiker. Ich will das nur mal für das ganze Bild machen.
Unabhängig, es geht doch gar nicht um Personen, es geht darum, wie wollen wir leben, in was für einem System. Und Sie schildern hier Russland praktisch gleichgewichtig, moralisch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist eine Feststellung, die sollen wir hier behalten und das sollen auch die Wähler registrieren. Ich kann dazu nur sagen, wenn ich zu wählen habe, weiß ich ganz genau, dass ich lieber in den Vereinigten Staaten, deutlich lieber in den Vereinigten Staaten lebe, als in Putins Russland. Weil nach dem Verhältnis von Russland zu Russland gefragt worden ist. Ich verehre die russische Literatur. Ich finde sie in weiten Teilen besser, wenn man das so pauschal sagen darf, als die amerikanische. Aber deswegen bin ich noch lange nicht dazu bereit, das heutige Russland gleichgewichtig mit den USA zu... Nein, sie zeigen ihre Wertigkeit. Ihre Wertigkeit geht jetzt auch in Bezug auf den Iran. Da haben sie ja auch das gleiche Argument im Grunde genommen. Wir brauchen hier das iranische Erdöl, wir brauchen das iranische Erdgas. Also verhandle ich mit denen ganz normal, als ob das zuverlässiger Partner sagen Sie.
Darf ich mal aufhören?
Ja, aber jahrelang. Aber irgendwann ist dann eben auch die Frage nach der Zuverlässigkeit zu stellen. Und die Zuverlässigkeit hat auch was mit Ethik zu tun, nämlich Zuverlässigkeit heißt, ich kann mich auf den Partner verlassen. Können Sie sich auf den Terrorstaat Iran wirklich verlassen?
Das habe ich doch gar nicht gesagt.
Aber das ist doch die Schlussfolgerung von dem, was Sie sagen.
Entschuldigung, aber wenn Sie, ganz, ganz kurz, wenn Sie von Moral sprechen, wissen Sie, wenn wir von Ländern, die Angriffskriege geführt haben, keine wirtschaftlichen Beziehungen mehr führen dürfen, dann dürfen wir auch kein Öl und Gas von den USA kaufen.
Sie fliehen wieder ins Allgemeine. Wir haben über den Iran gesprochen. Nein, wir haben ganz konkret...
Ich möchte mit allen und wir möchten mit allen Ländern dieser Welt gute wirtschaftliche Beziehungen führen. Und wir möchten niemanden ausschließen, weil das, Herr Wolfson, verhindert Konflikte und Kriege und am Ende Menschenleben.
Sehr interessant. Das heißt also, für Sie sind gleichgewichtige Partner Diktaturen und Demokratien.
Wir können
das
nicht,
halte ich fest aus unserem
Gespräch. Ja, wir können auch nicht diese...
Wir können das nämlich sehr wohl. Wir müssen nämlich, wenn wir gerade Partnerschaftlichkeit wollen und im ökonomischen Sinne, ich muss mich auf einen Geschäftspartner verlassen können. Ich muss mich auf den verlassen können, dass er zuverlässig liefert.
Das hat Russland immer getan.
Ja, aber in dem Augenblick, wo es ihm nicht mehr passt, dann eben nicht. Und
Warum hat das getan? Ja, weil da natürlich eine Sanktionsspirale in Gang gegangen ist. Und dann hat natürlich auch Russland reagiert.
Aber Russland
hat... Das ist doch, Herr Wolfson, das ist doch wie überall, es ist doch ein Pendel.
Ja, richtig.
Und, und wenn man zuschlägt, kommt auch das Pendel wieder zurück.
Ja,
und das war im Prinzip dann
Sie
das...
Doch, warum wir diese Sanktionen erlassen haben.
Ja, und haben die Sanktionen was genutzt?
Das ist wieder eine andere Frage.
Ja, sehen Sie. Aber das ist doch die Ursachenforschung.
Nein, das ist aber im Grunde
haben wir damit irgendwas erreicht?
Entschuldigung, die Reihenfolge ist jetzt schon nicht unwesentlich.
Ja.
Erst Krieg, Angriff, dann Sanktionen.
Ja. Und haben wir Sanktionen gegen Amerika erlassen, als sie Irak, Libyen platt gemacht haben?
Aber auch da.
Wo ist da die Moral?
Immer wieder das Gleiche.
Wo ist da die Moral?
Das war eine echte Tragödie, weil nämlich nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika, auch der Bundesnachrichtendienst, auch die russischen Geheimdienste, alle Geheimdienste dieser Welt von der Annahme ausgegangen sind, dass der Irak Nuklearwaffen noch besitzt, biologische und chemische Waffen sowieso. Das war ein Fehler, aber ein Fehler,
der auf Mist im UN-Sicherheitsrat.
Das ist immer baut, das stimmt nicht. Entschuldigung. Der UN-Sicherheitsrat, nein, also die eindeutigen Informationen waren, und da hat also Colin Powell auch ein bisschen sich selbst überzuckert. Mhm. Kurzum, es war eine tragische Entscheidung basierend auf falschen Informationen. Also kurzum, wieder vergleichen Sie Äpfel mit Birnen. Sie vergleichen einen demokratischen Staat wie die Vereinigten Staaten von Amerika mit Russland, einer Diktatur.
Wir wollen ja ein bisschen auch verstehen, was das bedeuten würde, Gedankenspiel. Internationale Beziehungen. Ein anderes Land ist gerade gefallen als Stichwort Iran. Mhm. Wie sehen Sie den Iran?
Ich denke, dass Iran gerade im Nahen Osten ein großer Player ist. Es ist fünfmal so groß wie Deutschland.
Ist das ein Schurkenstaat?
Was bringt mir jetzt diese Einstufung als Schurkenstaat?
Ist es nicht wichtig, wenn man Außenpolitik, wenn man Wirtschaftspolitik
macht, ist ein Staat
zu wissen, wer
mit einer anderen politischen Ordnung als unsere westliche Welt? Da gibt es ja gar keine Frage.
Das heißt, zwischen den USA und dem Iran gibt es für Sie
natürlich ist es ein diktatorisch aufgestellter Staat. Da gibt es doch keinen Zweifel.
Aber nicht nur das, sondern da wollen Sie als Partner an. Jetzt gucken Sie sich doch mal die Landkarte im Nahen Osten an. Der Iran hat mit seinen
Satelliten. Was wollen Sie denn? Wollen Sie Iran angreifen?
Der Iran hat praktisch alle gemäßigten Staaten, nicht nur Israel, sondern auch Saudi-Arabien und andere arabische Staaten umzingelt, indem er praktisch Marionetten hat im Libanon, in Syrien, im Irak, die innenpolitische Situation in Saudi-Arabien unterminiert, in Bahrain unterminiert und den Houthis im Jemen. Mit anderen Worten, das ist eine Regionalmacht, die den regionalen Frieden und damit auch den Welthandel gefährdet, nicht zuletzt in den letzten Tagen ist die Piraterie der Houthis, die von dem Iran unterstützt werden, eine weltwirtschaftliche Herausforderung. Und da reden Sie, als ob das ein ganz normaler Staat
ist. Das habe ich doch gar nicht getan.
Doch, das kommt doch aus dem, was Sie sagen.
Auch mit diesem Staat haben wir diplomatische Beziehungen, wir haben Botschaften. Und auch mit diesen Staaten und auch mit diesen Regierungen, ob uns das passt oder nicht, sollten wir gute Kontakte pflegen und auch reden. Diplomatie ist da angesagt. Wir können ihn natürlich als Schurkenstaat abstempeln, deklarieren. Wir hauen die Botschafter aus Deutschland heraus und reden mit diesen Ländern nicht. Was bringt uns das?
Nicht reden, davon, das sagt keiner.
Ich doch,
sondern nur die Benennung. Sehen Sie mal, jemand wird Sie überraschen, wenn ich das sage. Die Undifferenziertheit, mit der Sie hier kommen, ganz anders Joschka Fischer, dessen Bewunderer ich nie gewesen bin. Aber in dem Augenblick, wo er im Iran war, hat er niemals seine Position verheimlicht, hat gesagt, wir sind mit eurer Politik nicht einverstanden, mit eurem Wertesystem nicht und ihr werdet uns in Bezug auf unsere Freundschaft mit Israel nicht von diesem Kurs abbringen können. Und Sie kommen mit allgemeinen Floskeln wieder.
An dieser Aussage von Joschka Fischer gibt es doch überhaupt nichts abzustreiten.
Das ist ja wunderbar. Das heißt, die Grünen sind jetzt
die Grünen AfD oder eine AfD Aussage von Joschka Fischer macht ja lange noch nicht den Winter zum Sommer. Also
verstehen. Also ein Satz von jemandem aus Ihrer Partei. Die USA, Saudi-Arabien und Israel stellen in vielfacher Hinsicht eine Gefahr für den Frieden im Nahen Osten dar. Die USA.
Wer denn? Wer sagt das?
Israel. Roger Beckkamp.
Das weiß ich nicht.
Hat er recht?
So hat er nicht recht. Ich weiß aber auch nicht, in welchem Zusammenhang er es erwähnt hat.
Eine Politik, die die Autonomie Deutschlands erhalten und stärken will, sollte mit dem Iran möglichst freundschaftliche Beziehungen pflegen und weiterentwickeln.
Ist das auch von ihm?
Mhm. Eugen Schmidt und Roger Beckkamp.
Ich denke, gute wirtschaftliche Beziehungen sollten wir auch zum Iran pflegen.
Derselbe Roger Beckkamp redet auch, glaube ich, vom Erwachen des Irans.
Weiß ich nicht, was er damit meint. Kann ich nicht sagen.
Und Sie diskutieren in Ihrer Partei darüber, dass man auch den Begriff Mullah-Regime bitte nicht mehr verwenden sollte.
Ja, wissen Sie, das ist das Gleiche, wie ich erst schon eingangs
sagte. Verstehen.
Ja, ich denke mal, auf internationalem Parkett wird man auch nicht von Mullah-Regime sprechen.
So.
Denke ich schon. Nicht. Ich denke nicht, dass die Außenministerin, wenn sie im Iran sein sollte, vom Mullah-Regime
dort spricht. Aber wir sprechen hier. Und auch auf AfD-Parteitagen spricht
man. Ja, kann man ja machen. Nochmal, es hat doch jeder seine persönliche Meinung. Es gibt doch keine, keinen Gleichklang. Nein,
in Parteien. Die Meinung dürfen Sie haben. Wir finden die Meinung interessant. Wir haben die registriert. Also ich sage, Ihre Meinung.
Wollen wir nur aufsetzen und verstehen, wofür Sie
stehen. Ich finde diese Begrifflichkeit Mullah-Regime in keinster Weise förderlich. Was bringt die uns weiter?
Oh ja. Das sagt uns sehr viel.
Was
dass
denn?
Das nämlich eine Theokratie ist, in der es eben die Freiheit des Individuums in dem Sinne, wie wir sie verstehen, nicht gibt. Also das ist, wie gesagt, grundgesätzlich geschützt.
Ihre Meinung ist grundgesätzlich geschützt. Die Definition des Mullah-Regimes, die haben Sie jetzt erfunden.
Ihre Meinung ist grundgesätzlich geschützt, aber wir wissen jetzt, dass diejenigen,
diese
Verharmlosung nicht akzeptieren.
Ich finde zum Beispiel auch solche Aussagen von Herrn Kiesewetter sehr schwierig, der davon fabuliert hat, dass zum Beispiel die Sicherheit Israel als wir mit unserem Leben schützen müssten.
Ja, das ist die
Fortsetzung. Würden Sie das selber unterschreiben?
Das ist die Fortsetzung von Frau
Merkel. Ich würde es nicht tun.
Das ist
unrealistisch. Das ist sehr sympathisch, aber unrealistisch.
Nochmal ein anderer Begriff ganz zum Schluss. Ihr Europakandidat, Maximilian Krah.
Ja.
Europas Eliten haben sich dem Globalismus verschrieben und agieren als Vasall der USA. Hat er recht?
Ich denke, in vielen Punkten, was Globalismus angeht, hat er recht.
Sie benutzen das Wort auch Globalismus, das benutzen Sie?
Ich benutze es ab und an. Ich denke, ich sehe das aktuell gerade in der Neuordnung der Welt, und das passiert ja, dass wir von der Unipolarität in eine Multipolarität kommen, dass sich die Großmächte, das kleinere Mächte sich zusammenschließen, zum Beispiel die BRICS-Staaten, dass wir in eine neue Weltordnung natürlich kommen und dass der aktuelle Weg dieses Globalismus der falsche ist.
Das ist interessant. Sie wissen, wer das Wort als erster so richtig salonfähig gemacht hat, Globalismus?
Nein.
Donald Trump.
Ja. Hat er Unrecht?
Also, das heißt, Sie sehen das auch so?
Ich sehe es auch so.
Und Europa ist ein Vasall der USA?
Nochmal, gerade in der multipolaren Welt, Russland, Amerika, China als großer Player, sollte auch Europa, die ganz andere, Europa hat andere Interessen als Amerika, Europa hat andere Interessen als China, muss es seinen eigenen Weg finden. Das,
fordert, Sie wollen ja Europa schwächen.
Das fordert im Übrigen auch Emmanuel Macron, weil wir eben andere Interessen haben. Und Europa muss sich natürlich dann ein Stück weit
muss sich auch ein Stück weit von der Vasallenschaft
Amerikas lösen.
Also zwischen Vasall und einer Schutzmacht und Amerika schützt uns und den Beschützer von uns, ob wir uns stärker selbst verteidigen wollen und können, ist eine andere Frage. Aber diejenige Macht, die unsere Freiheit seit Jahrzehnten schützt, ist für Sie ein Vasall. Finde ich auch interessant.
Und den nuklearen Schutzschirm, den die USA auch über Europa ausbreiten, würden Sie denn dann gerne ersetzen?
Nun, Sie kennen unser Parteiprogramm, wo das klar definiert, Abzug amerikanischer Truppen und auch Abzug der amerikanischen Atomwaffen.
Das heißt, Deutschland muss sich vor allen Gefahren selber schützen in Zukunft, wenn die AfD regiert.
Wir haben immer gesagt, dass wir natürlich eine Bundeswehr brauchen, die verteidigungsfähig ist.
Und diese Kosten wollen Sie auch dann übernehmen und alle diese Wohltaten, von denen Sie vorhin Herrn Fratscher hier überzeugen wollten.
Ja, die Kosten übernehmen wir doch jetzt schon, Herr Wolfson.
Und die massive Aufrüstung, damit Deutschland sich alleine verteidigen kann. Sehr interessant.
Das machen wir doch jetzt aktuell gerade.
Ach ja.
Ob man das jetzt richtig oder falsch findet, wenn man das Sondervermögen, Sonderschulden für die Bundeswehr
verwendet. Ich hätte gern noch vieles mit ihm besprochen. Das geht jetzt leider nicht mehr. Aber ich danke sehr. Das war in vielerlei Hinsicht erkenntnisreich. Viel gelernt heute. Ich danke Ihnen allen, Herr Kopalla, Herr Wolfson, ganz herzlich bei Frau Hennig und bei Marcel Fratscher, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.